Rare Books Care Looks, der Antiquariats-Podcast. Besondere Bücher. Was können wir von ihnen wissen? Was sollen wir mit ihnen tun? Was dürfen wir von ihnen hoffen? Was ist ein besonderes Buch? Solder, Antiquar und Cho, Autorin, geben Auskunft. Blättern, bestaunen, beschnüffeln, bewerten, nehmen es in die Hand. Hören Sie zu.
Hallo, liebe Freundin der leichten Gespräche zu besonderen Blattwerken, in der Regel Bücher genannt, aber nicht nur. Über diese wollen wir sprechen, in ihrer Besonderheit. Wir, das sind Michael Solder, Antiquar in Münster in der Frauenstraße gegenüber der Überwasserkirche. Und ich bin Sabine Scho, fotografierende Autorin. Unsere Gesellschaft braucht den Künstler, der Anstöße gibt und damit anstößig wirkt, erklärte der nordrhein-westfälische Kultusminister Hans Schwier, in Klammern SPD, gestern in Duisburg bei der 5. Verleihung des Lehmbruck-Preises an Josef Beuys, der auch zu diesem feierlichen Akt in seinen Markenzeichen Hut und Weste angetreten war. Dass dieser Künstler durch seine Anstößigkeit weit über die Grenzen der Fachwelt hinaus bekannt geworden ist, zeigt sich an dem großen Interesse des Publikums, das in Scharen gekommen war. Ja, 100 Jahre Beuys. Unschwer auszurechnen, das schaffe selbst ich, 1921 geboren in Kleve. Hitlerjugend, Bordfunker, Stuckerflieger, von Tataren tatsächlich gesund gepflegt in 8 Tagen. Was ihn zu seinen Materialien gebracht haben sollen, Filz und Fett, aber er ist und war viel mehr als das. Er hat etwas ganz Unsichtbares in die Skulptur eingeführt, nämlich den erweiterten Kunstbegriff, die soziale Plastik. Und er postulierte, jeder Mensch sei ein Künstler. Was haben wir mitgebracht, Michael? Palazzo Regale, eins seiner letzten Werke, 4 Wochen vor seinem Tod, im Museo Capo di Monte in Neapel eröffnet. Am 23.12.1985, dann gab es noch den Lehmbruck-Preis, dann verstarb er. Palazzo Regale, wir haben hier vor uns eine schwarze Schatulle. Palazzo Regale 1985, was hat es damit auf sich?
Ja, also es hat erstmal, wie so oft bei schönen Dingen, einen Stauneffekt gehabt. Die Geschichte dazu ist, dass ich eine große Kunstbibliothek gekauft habe in einem sehr großbürgerlichen Haushalt. Viele Kunstbände und leider nicht mehr da. Auch die Kunst an den Wänden. Also ich habe nun im Grunde so die Software zu der Kunst in Form von Büchern kaufen können. Und sah dann im Regal einen Ordner stehen, einen so ganz normalen Leitz-ähnlichen Ordner. Und halt diese braune Lederschatulle, wo man auf den ersten Blick schon sieht, das hat mal ein Buchbinder gemacht. Denn das ist sehr sauber gearbeitet, ist auch innen drin bezeichnet. Und habe diese Lederschatulle geöffnet und es waren Fotos von einer Beuys-Installation da drin. Und ich habe gesehen, weil ich das Werk aus der Kunstsammlung NRW kannte, dass das Palazzo Regale ist. Und wie sich dann aus den Unterlagen in dem Ordner ergab, waren das Fotos von Claudio Abbate von der Erstausstellung, was du gerade gesagt hast, in Neapel. Das ist also der erste Teil von den 7 Spiegeln und 2 Vitrinen, die dort aufgebaut sind, was da drin zu sehen ist. Da kommen wir noch drauf. Und was dann wirklich spannend war, weil es war nicht einfach nur ein kunstsinniger Haushalt, sondern es war ein Fabrikantenhaushalt, ein Handwerkerhaushalt, waren halt die dazugehörigen technischen Zeichnungen. Also in der Firma desjenigen, der das verkauft hat, wurden diese Vitrinen gebaut. Das sind also die, wie man die so aus naturkundlichen Museen kennt. Ich schätze mal so, was wird das sein? 1,80 Meter hoch, 2 Meter breit ungefähr, 2 Vitrinen. Und dem Ordner konnte man halt diese Konstruktionspläne so weit auf, bis auf jede Schraube entnehmen. Also für den Hobbybastler könnte er sie nachbauen. Und hinten dran hingen auch die Kostenkalkulation, die Anschreiben an Beuys. Und Der schöne Teil für mich war dann, dass eine gesonderte Mappe dabei war, wo halt drei Notizzeichnungen von Beuys selber waren. Kann das so ein bisschen an der Handschrift erkennen und an diesem Schriftzug, den er häufiger verwendet hat, Anacharsis Claude Beuys, auf den die Figur komme, glaube ich, später noch. Die hängt halt direkt mit dem Palazzo Regale zusammen. Und was dann auch ganz schön war, auch zum Nachvollziehen der ganzen Werkgenese, waren Berichte von der Entstehung dieses Werks aus der Hand desjenigen, der die Vitrine gebaut hat, der nämlich vom Besuch bei Beuys berichtet hat. Und dann so, was wir Ephemera nennen, Einladung zu Ausstellungen, Zeitungsausschnitte, aus denen du auch gerade vorgetragen hast. Und alles Mögliche an Postkarten. Es gibt ja wunderschöne Postkarten zu Beuys. Und Schriftwechsel mit verschiedenen Leuten genommen.
Und es ist interessant, weil du sagst, also es ist die Vitrinen, es sind derer zwei, die aufgestellt worden sind, ja, in dem installativen Raum, den Beuys gestaltet hat. Im Neapel für das Museo Capodimonte, ehemalige Sommerresidenz der Bourbonenkönige. Dass er aber offensichtlich jemanden zu sich hat nach Hause kommen lassen. Also das wird aus diesem Konvolut, was mitgeliefert ist, und aus den genauen technischen Zeichnungen klar und aus dem Briefwechsel, dass man sagt, hier habe ich eine Vitrine stehen, baue mir die so oder ähnlich nach. Genau. Also das sind ja so Sachen, die eigentlich von der Genese solcher Werke unglaublich spannend sind für Kunsthistoriker, für die Kunstsammlung NRW, könnte ich mir vorstellen. Einfach, weil das sind Informationen, die hebt man nicht als Kunsthistoriker. Da muss man mit den Handwerkern sprechen.
Genau. Und es ist irgendwo, ich habe gedacht, irgendwo verliert das im ersten Moment so was Heiliges. Also man steht ja also gerade bei Beuys dann vor den Sachen, die ja häufig so eine religiöse oder archaische Anmutung haben und beim Palazzo Regale natürlich besonders. In so einem banalen Zusammenhang dann von Kostenkalkulation und Materialbeschaffung, und es wurde dann etwas verspätet geliefert, aber auch mit so was sehr nahem, wo er dann berichtet, dass er zu Beuys nach Hause kam und die sich alle gut verstanden haben und Beuys genauso eine Vitrine bei sich zu Hause stehen hatte, wo er so Sachen, die ihm irgendwas bedeuteten, halt abgelegt hatte. Ausgestellt wäre jetzt vielleicht sogar ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest hingelegt hatte. Und dann so sagte er, so was in der Art will ich haben.
Ja. Naja, nun wird diese letzte Arbeit auch kurz vor seinem Tod fast so etwas wie ein Fürstengrab auch an diesem Ort gedeutet. Eigentlich auch so etwas, wo Erinnerungsstücke aus seinen vorangegangenen Fluxus- und Performance-Darbietungen sich wiederfinden, aus Titus Andronicus zum Beispiel, der Pelzmantel der Haltestelle, Straßenbahnhaltestelle, die er für Venedig gemacht hat, also ein fast wie geköpfter Kopf, den man auch den Schrein noch ansieht, der auf diesen Anarchis Clots auch verweisen soll, also Jakobiner, der eben auch geköpft worden ist in der Französischen Revolution, ein Redner des Menschengeschlechts. Und vielleicht beschreiben wir erst auch mal, was eigentlich die Installation so besonders gemacht hat in Neapel. Das ist zum einen eine Art Werkbiografie, die damit auch einhergeht. Also es tauchen der Rucksack auf aus Performances mit Namjoon Paik zum Beispiel. Ja. Es tauchen lauter Dinge auf, die er schon mal verwandt hat. Also eigentlich ein nachhaltiger Künstler, der im heutigen Sinne, würde man sagen, einfach Dinge wiederverwendet, also recycelt, Upcycling seiner eigenen Kunstwerke. Und beide Vitrinen also sind sozusagen sehr kontrapostisch aufgebaut, weil die eine ist eben mit einem Speckstück, mit Rollschinken, mit Wanderstäben, mit Filz ummantelt, die eben aus Kupfer sind, dann mit diesen Starkstromklemmen und am Ende fast wie ein Kopf der Rucksack. Und das andere ist eher das Fürstengrab, würde man sagen. Da ist dieser Pelzmantel, der in Blau ausgekleidet ist, an die Maria Immaculata erinnert eigentlich aus der Kunst.
Den er selber auch getragen hat, ne?
Den er selber getragen hat bei Titus Andronicus, also dem, was er in der Experimenter, glaube ich, in Frankfurt aufgeführt hat, mit einem Pferd noch auf der Bühne. Dann hat er zwei Becken aufgestellt, die eben golden leuchten. Und dann gibt es um diese Vitrinen herum gar nicht mal symmetrisch angeordnet. Das ist ja auch die Zahl 7 eigentlich. 7 große, fast erblindete Spiegel, würde man sagen. Aber es ist mit Dharma-Firnis auf Messing aufgetragenes Goldblatt. Da ist, glaube ich, auch noch in der Schatulle ein Hinweis, dass er das selber machen will. Ne?
Genau, das ist auch, also ich so als Laie und als Kunstbetrachter frage mich ja oft, ja, wie kommen Künstler auf Ideen? Warum hat das diese Art der Darstellung? Warum hat es diese Farbe? Was soll das mit dem Gold? Und wer macht das? Und da hat man einen ganz schönen Einblick, weil es gab so ein Gespräch halt zwischen diesem Hersteller und Beuys, wo der Hersteller dann fragte, sie hatten geschrieben, Goldauftrag, sollen wir das machen oder machen Sie das? Und er sagte, nee, das will ich selber machen, weil das also Teil auch der Veredelung und des schöpferischen Aktes ist. Und das, was Beuys für mich auch immer so faszinierend gemacht hat, diese hohe Empfindsamkeit für Materialität und für das Wechselspiel von Vergänglichkeit. Wir hatten das auch, was du gerade gesagt hast, mit diesem Speckstück, was ja im Grunde so unmuseal wie nur irgendetwas ist, weil es halt verrotten würde, wenn man es nicht stabilisieren würde. Dann Gold auf der Ewigkeit signalisieren, dass es im Grunde so eine Art Grab ist, ein Pharaonengrab oder so. Und das kann man halt alles diesem Gespräch oder dem Bericht darüber entnehmen. Und das finde ich extrem spannend, weil man sieht ja als Betrachter, Museumsbesucher im Grunde nur das Endprodukt. Und dann schreiben viele kluge Leute sehr hilfreiche Sachen dazu. Aber manche Sachen bleiben halt verborgen. Und eine dieser Sachen ist halt, wie das Ganze entstanden ist, wie dieser Prozess war. Und das findet man halt in diesen Unterlagen. Und das finde ich spannend. Und ich glaube, du kennst den Palazzo, glaube ich, sogar. Was ist das für ein Gebäude?
Ja, es ist halt auf einer Erhebung Neapels, ja. Also wirklich eine Sommerresidenz. Es ist so in einem italienischen Rot, ja. In dem man viele Häuser vorfindet, gehalten. Und also so zwischen Bordeaux und Pink, würde ich sagen. Also da findet man in Italien sehr viele Anstriche damit. Die haben sicherlich auch noch eine kunsthistorische Bedeutung, der ich jetzt nicht gerade gewahr bin. Ja. Wir waren auch schon bei der Schatulle. Ich sag wieder schwarz, du sagst braun.
Nee, schwarz ist, ja doch.
Okay.
Das indefinite Rot, aber hier können wir, glaube ich, schwarz sagen. Mit all was auf einer Linie.
Und das Interessante ist, dass im Grunde die Ankündigung dieser Ausstellung von Palazzo Regale. Regale ist eigentlich auch etwas, was heißt übersetzt dem König zugehörig.
Ja, Regalien, genau.
Ja. Regalien, also die Hoheitsrechte des Königs. Ja. Es ist in dieser Sommerresidenz der Bourbonenkönige und das Plakat zur Ausstellung war sehr spannend. Das weiß ich nicht, vielleicht kriegst du es noch mal irgendwann rein.
Ich hoffe es sehr. Mhm.
Das ist zwar in Neapel eben plakatiert, ist eigentlich ein öffentliches Bauwerk, was so nach einer kleinen Villa aussieht, aber da sind eigentlich die ansässig, die für die Verkehrsregelungen der Stadt zuständig sind. Also eigentlich ein Profanbau, also viel kleiner und das verweist nun auf diesen Raum, in dem zuvor auch Andy Warhol schon ausgestellt hat. Ja. Es gibt auch eine sehr bekannte Begegnung zwischen Andy Warhol und Beuys, weil Beuys wurde immer wieder gefragt, als er dann bekannt geworden ist, wann gehen sie denn endlich nach Amerika? Und es gibt ja auch die berühmte
Coyoten-Geschichte
in Amerika, wo er sich da in dem Notarztwagen hat hinbringen lassen, gar nicht amerikanischen Boden betreten hat, sondern sofort die Galerie mit dem Coyoten. Und diese Installation heißt ja I Like America and America Likes Me. Ja.
Also, fast das Schönste, was er gemacht hat, finde ich großartig.
Ja, aber es gibt halt so. Das ist, fand ich sehr auffällig, dass dann eben im Museo Capo di Monte vorher Andy Warhol in demselben Raum ausgestellt hat. Für den wurden die Wände eingezogen, dass halt nicht direkt das Sonnenlicht aus den Fenstern eintrat. Und dieses Licht dann quasi über diese eingezogenen Wände erst in diesen Raum und den selber schon ein bisschen, neblig machte. Ja. Zusammen mit den blinden Spiegeln, die entstanden sind. Und dem... Ja, diese ganze Lichtatmosphäre muss sehr besonders gewesen sein. Ist sie auch heute noch in der Kunstsammlung NRW, wo man es ja findet.
Ja.
Aber da ist es viel besser ausgeleuchtet. Also ich stelle mir das im Capo di Monte Museo deutlich zwielichtiger vor. Also so eine Twilight-Erfahrung, die es auch sicherlich war, weil mit der Gewichtung da, dass es seine letzte Installation war, ist es, glaube ich, und einen Rückblick auf sein eigenes Werk, also fast testamentarisch gedeutet worden ist, dann sind diese Messing-Vitrinen fast wie sowas wie Schneewittchensärge. Dann ist jetzt dein Mappenwerk dazu vom Handwerker entstanden, ist auch wieder so etwas Saghaftes, ja, was Vitrinenhaftes. Und dann habe ich noch gefunden, dass er ja selber auch noch 45 das Goldene Verwundetenabzeichen erhalten hat. Ja. Also wenn man es irgendwie biografisch noch ein bisschen aufladen will, ja, dieses ganze Goldgedöns, also ist auf der anderen Seite eben aber auch etwas, was vielleicht auch tatsächlich mit seiner eigenen Biografie zu tun hat. Und das, ja, kommt ja auch immer wieder vor. Also man beschreibt vielleicht mal kurz, was in der Königsvitrine liegt. Da ist noch, ja, dieser Pelzmantel und eben der aus der Straßenbahnhaltestelle, der immer wieder fotografiert wird auf den...
Ja, da gibt es einen schönen Schwerpunkt.
...den Kopf, also von Anarchis Klotz, der wie geköpft da auch liegt.
Ich habe zu seiner eigenen Deutung, was ja oft hilfreich ist bei Kunst, das letzte Interview, was er gegeben hat. Und da hat er genau dazu gesagt, er ist also gefragt worden, im Dezember 85 von Michele Bonomo, und sagt dazu, mir geht es nicht um die Macht, also wir sprachen gerade Regalien, im institutionellen Sinne oder noch schlimmer um ein monarchisches Konzept. Das heißt, eine Sache, die mit dem Palazzo Regale, mit der Idee der staatlichen Herrschaft zu tun hat. Den Palast, den wir zu erobern und dann würdig zu bewohnen haben, ist der Kopf des Menschen, unser Kopf. Die Idee des Palazzo Regale war in sehr vielen meiner vorhergehenden Arbeiten enthalten. In dieser Arbeit ist die symbolische Komponente sehr stark, denn ich wollte zwei in meinen Werken stets gegenwärtige Elemente hervorheben, von denen ich glaube, dass sie in jeder Handlung des Menschen enthalten sein sollen. Sowohl das Feierliche der Selbstbestimmung des eigenen Lebens und der eigenen Gesten, als auch die Bescheidenheit unserer Handlungen und unserer Arbeit in jedem Augenblick. Das kommt aber ohne großes Aufheben zum Ausdruck auf eine sehr stille Weise.
Weil die Frage ist, was ist jetzt hier eigentlich die feierliche Vitrine? Ist das nicht sozusagen nicht die, die auch dem Lazarus eher zugeordnet wird? Also es wird der reiche und der arme Mann so, ja, ein bisschen darin gesehen. Man versucht so antipodisch, dionysisch, apollinisch das aufzuladen, ja, ja, in der Kunsthistorie. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das so lesen wollen würde, weil die Aktionen sind ja deutlich in der Vitrine zu finden, die im Grunde mit den Starkstromkabeln, mit, ja, dem verrottenden Fett. Da passiert ja tatsächlich auch noch nach dem Ableben des Künstlers, ähnlich wie bei Dieter Roth, der mit, ja, Materialien, die eben verschimmeln, Lebensmitteln gearbeitet, ja, hat, ist das ja für jeden Konservator der Horror wahrscheinlich. Mhm. Aber intendiert war es eben als etwas, was ja den erweiterten Kunstbegriff insofern in Material kleidet, als dass es doch noch mehr ist als die Idee, wie er anfangs, mhm, eben auch von sich selber behauptet, dass es eigentlich nur noch darum geht, hin zu etwas, was eben seine Beständigkeit schnell einbüßt. Also dass man im Grunde mit Beuys trat ja etwas in die Kunsthistorie ein, wo man sagen würde, es ist losgelöst von den Reproduktionsmechanismen, ja, die eben alles herzustellen mittlerweile imstande sind, was Werk ist. Es kann sozusagen das Werk substanzloser denken.
Ja.
Und fast als Idee, fast als philosophische Idee. Ja. Also im Grunde etwas, wo Kunst auch wieder Grundlagenforschung wird, ähnlich wie beim Albers. Also dass man sagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir hier ein besonders exorbitant schönes Werk, mhm, haben, obwohl er angeblich sich auch mit den Palazzo Regale an dem Ort Museo Capodimonte auf ein Werk von Tizian bezieht, der auch, mhm, im Pelzmantel, ein Selbstbildnis mit Pelzmantel, ja, da zu finden ist. Ob das so ist, kann ich jetzt, ich habe auch Tizian nicht mehr vor Augen, aber, mhm, es ist halt eben ein werkloses Werk. Es, mhm, letzten Endes das, was von Beuys erinnerlich ist, ist vielleicht gar nicht so sehr das, was in den Museen steht oder, mhm, dass die 7000 Eichen, die Aktionen bei der Documenta in Kassel, sondern ist diese Person, die sehr agitatorisch aufgetreten, mhm, ist, die eben auch den, die Anglerweste und den, ja, fast wie Konrad Lorenz, also fast verhaltensbiologisch, ja, an die Sachen herangegangen ist, würde ich sagen.
War ja Simons Schüler, ne?
Ja, genau.
Bei ihm gelernt, als Tierfilmer. Und ja, du hast völlig recht. Ich finde, das ist in dieser Installation, wenn man sich das vielleicht noch mal bildlich vorstellt, wir haben jetzt gerade eines der Fotos vor uns liegen, das ist eine, also an den Wänden natürlich völlig weiß. Der Boden hat so diesen typisch klassischen roten italienischen Marmor, so schachbrettartig durchzogen von weißem Marmor. Und da stehen, also asymmetrisch fast links der Mitte, eine Vitrine links vorne an der Stirnseite eher und eine so etwas in der Mitte. Also jetzt nicht irgendwie mittig oder sonst irgendwie angeordnet, sondern im gegeneinander verschränkt. Und an den Wänden hängen auch eigentlich unregelmäßig aufgeteilt auf der rechten Seite 4 von diesen Spiegeln, auf der linken Seite 2 und auf der Kopfseite 1. Und was du sagst, finde ich da total wieder, weil üblicherweise würde man denken in der klassischen Kunst, du hast die Bilder an der Wand, du siehst also ein Bild und er hängt einen Spiegel auf. Aber jetzt nicht im plakativen Sinne, dass du da jetzt hinkommst und dich siehst, sondern im Grunde, dass dieses Verschwommene oder dieses fast Blinde kaum mehr ein Spiegelbild abgibt, sondern mehr so eine Geste ist oder Aufforderung, dorthin genau hinzuschauen, auf sich selber zu schauen, wenn man so will, in diese Idee von dem, was er für Kunst hält. Und die Referenz dann dazu, zu seinem eigenen Leben, halt in den Objekten, die man in diesen Vitrinen findet. Und auch, was ich ganz spannend finde, dieses Tritonshorn, wo man lange gerätselt hat, warum man gerade das genommen hat. Also erstmal, weil es ein Erinnerungsstück war. Und ich habe das, glaube ich, bei Armin Zweite dann gelesen. Das war genau das Horn, mit dem er die Geschichte, die den meisten vielleicht bekannt sein will, er hat ja eine Professur in Düsseldorf gehabt und hat sich dort gegen den Numerus Clausus verwahrt und gesagt, ich nehme erstmal alle auf, die sich interessieren, die sich bewerben. Und im zweiten Schritt ist er noch weiter gegangen und hat gesagt, ich nehme vor allen Dingen die auf, die anderen Professoren abgelehnt haben. Mhm. Dass er also bei einer Klasse dann, ich glaube, über 400 Schüler im Jahrgang hatte. Und dann hat ihn der spätere Ministerpräsident und damalige Kultusminister dann nach einigen Drohungen und Protestaktionen entlassen.
Mhm. 1975, ja.
Genau, und
tatsächlich entlassen worden.
Ja, man glaubt das kaum. Und dieses Tritonshorn hat er immer genommen, um seine Studenten zusammenzurufen. Und das hat er als ein Teil wohl seiner Biografie und als Erinnerungsstück dort eingebracht. Und das finde ich ganz toll, dass er das so als so einen ganz, ganz wesentlichen Akt der Demokratisierung von Kunst und in dem Sinne kann man vielleicht auch verstehen, jeder Mensch ist Künstler, dass er also in jedem diese kreative Begabung erstmal hat und die Möglichkeit, diese auszubilden. Im engeren Sinne jetzt in der Bildungskunst, aber vor allen Dingen auch im sozialen Sinne.
Ja, das ist ja bis heute auch durchaus, ich habe mich auch mal erfolglos versucht, an der Kunstakademie zu bewerben. Und so wie es damals noch vonstatten lief, hatte man zuerst einen O-Bereich. Und dann, wenn man schon aufgenommen war, ja, musste man sich bei den Professoren und Professorinnen, in der Regel aber Professoren, nochmal um ein Weiterstudium bemühen. Das war ein richtiges Rattenrennen. Man musste mit dem, was man in dem Jahr in der Kunstakademie angefertigt hat, dann zu dem Professor gehen und sagen, bitte nehmen Sie mich doch. Und das wurde ein bisschen in Münster auch tatsächlich fortgeführt durch den Totalkünstler Tim Ulrichs. Und der hat gesagt, ja, jeder, der zu mir kommen will, also die waren dann zwar schon aufgenommen, den nehme ich auf. Also ich schicke keinen weg. Also das ist durchaus was bis heute für die Kunstakademien sicherlich noch ein Thema ist. Also man bewirbt sich mit Mappen. In Düsseldorf habe ich mich beworben. Ich sah, wie die Mappe hineingetragen worden ist mit Nummer 648.
Oh Gott, also
wenn dann im Jahr vielleicht diese 24 Plätze zur Verfügung stehen, dann ahnt man, wie die Chancen so stehen. Ja, aber zurück zu Palazzo Regale. Und du sagst hier, die blinden Spiegel, die da eben aber doch diese Wertigkeit durch das Blattgold tragen, aber eben auch nicht wirklich also es sind nicht wirklich Spiegel, sondern es sind wirklich diese goldgründigen Bilder. Und es sind 7, wo ich mich dann auch schon frage, es gibt viele christliche Bezüge.
7 Sakramente, ja.
Lecker 7 Fall. Sakramente, aber auch 7 letzte Worte Christi am Kreuz fielen mir zum Beispiel ein.
Sinn, ja.
Also da gibt es, glaube ich, einen Spielraum für diese Assoziation. Wie viele Fotos sind denn in dem?
Es sind 9 Fotos.
Nicht 7, verdammt.
Genau, das wäre es jetzt gewesen. Aber da man ja 9 Objekte hat, also wenn man die Vitrinen jetzt mit den Spiegeln zusammennimmt, hat man 9 Objekte. Und die sind mit einem leichten Schwerpunkt zu dem Anacharsis Cloots fotografiert. Und was du schon sagtest, es hat halt die Referenz zu früheren Arbeiten. Und vor allen Dingen, was wir auch schon hatten, Bezugnahme auf alle wesentlichen Materialien, die er verwendet hat. Also wenn man diesen Filz sieht und den Speck und das Kupfer, die Kupferzangen, sind also ganz, ganz wesentliche Punkte der Werke, die er in früheren Jahren halt gemacht hat.
Ja, und vor allen Dingen wurde ein Aktenordner angelegt, wo alles sozusagen gesammelt worden ist, was um diesen Palazzo Regale entstanden ist. Also jetzt nicht nur viele Rechnungen, die getauscht worden sind und viele Abmaße, sondern eben Zeitungsausschnitte, erster Aufriss der Bodenlängen, der Fries steht jetzt hier einmal,
ja.
Bodenbreite, das weiß ich gar nicht, worauf sich das bezieht, aber ich blätter das hier jetzt mal einfach durch. Also sehr viele Zeitungsartikel, Zeitungsausschnitte. Man war sich schon dessen gewahr, was ja auch bei dem letzten Werk dann nicht verwundert, dass man hier für einen sehr bekannt gewordenen Künstler arbeitet und einen sehr anstößigen vielleicht, aber eben...
Zumindest widerständigen, ne? Auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen dessen Stoßrichtung ja bis heute zählt, würde man sagen. Oder vielleicht gerade wieder zählt, nach all den Kunstskandalen um Zollfreihäfen, um Investoren, die die Kunst so entdeckt haben wie die Landwirtschaft inzwischen, dass es eben Leute sind, die gar nicht mehr kunstsinnig in dem Sinne sind, sondern die einfach wissen, man kann damit wahnsinnig...
Investitionsfreudig, ja.
Man kann Wertsteigerungen erreichen und das ist ja alles noch sicherlich auch zu Beuys Zeit nicht unbekannt gewesen. Aber dieser Handwerker hat ja auch schon vielleicht ein gewisses Verständnis des Wertes auch und auch des Preises solcher Sammlungstätigkeiten im Sinn gehabt. Ich weiß es nicht.
Ja,
was denkst du?
Ich glaube, es hat zwei Seiten. Einmal glaube ich das sehr, sehr große Interesse daran und natürlich, ich glaube, das kann man jetzt ohne unverschämt sein, sagen zu sollen, dass der klassische Handwerker nicht täglich Kontakt mit Künstlern oder künstlerischem Schaffen haben und wenn das dann so ein bisschen da rausragt und man dann, und das würde ich jetzt Beuys auf jeden Fall zugestehen, so eine charismatische Persönlichkeit im Grunde in der Fülle seines Lebens trifft und sich mit dem Austausch, dass das große Wirkung auf den Menschen hat. Also das glaube ich ganz sicher. Mir fällt die Geschichte, weil wir gerade schon mal dabei waren bei diesem, fast hätte ich gesagt, Rektoratsstreit, bei diesem Professorenstreit ein, was manche Leute dann gesagt haben als Interpretation, dass Beuys seine letzte Reise halt zur Erstinstallation unternommen hat. Dass er in die Barke gestiegen sei, um ins Jenseits zu fahren. Und darauf vorausgegangen war ja von Anatol diese wunderbare Aktion der Heimholung von Beuys, wie er in Düsseldorf über den Rhein in einem Holzboot rübergefahren hat und ihn zurück an die Akademie geholt hat. Also diese Übergänge und diese Aufladung solcher Aktionen, bis hin dann zu seinem Tod, bis zu seiner letzten Reise, woraufhin dann ja die Interpretation kam, dass es tatsächlich seine Grabkammer war und er sich das eigentlich so eingerichtet hat, wie er es wollte. Und das klingt jetzt vielleicht, für, wenn man es nicht vor Augen hat, sehr aufgeladen und sehr, ja, man denkt an Ägypten und allen möglichen Pracht und Reichtum, aber es hat was sehr, sehr Nüchternes, finde ich auch, wenn man so, jetzt gerade, wir haben so eine Totalansicht vor uns liegen, wo man da drauf schaut, es sieht fast ein bisschen leer aus, ne?
Ja, man
sehr reduziert.
Denkt, da passiert noch was. Oder zumindest fehlt vielleicht sogar der Hauptakteur, der mal in diesem Mantel agierte und mit dem Rucksack. Also man merkt, das eigentliche Kunstwerk fehlt.
Ja,
genau. Und das. Man merkt auch eigentlich, dass das eben der Mensch selber ist.
Ja.
Und das ist im Grunde, glaube ich, auch die ganze Botschaft, die dahinter
steckt.
Also man merkt die Lücke.
Genau.
Das Material der Kunst sind wir selber. Das ist im Grunde das, was Beuys transportiert hat. Und ich glaube, aktueller könnte er damit im Moment nicht sein. Also wo eine Erde gerade unter Klimawandel leidet, wo im Grunde wir uns überall verewigt haben, von der Atmosphäre bis ins Letzte. Das ist im Grunde die Skulptur, die wir da in der Dystopie haben entstehen lassen. Das sind wir selber, im Guten wie im Schlechten.
Ja.
Also ich glaube auch, es wird bei Beuys immer ein bisschen unterschätzt, als sei das so der Heilsbringer. Also da ist vielleicht dann auch die Wiederbegegnung im Museo Capo di Monte mit einem Ort, wo vorher eben Andy Warhol ausgestellt hat, gar nicht so verkehrt, um zu sehen, der hat ja schon früh eben dieses auch das dystopische Moment der Vervielfältigung der Kunst, der Ich will eine Maschine sein,
sehr gut. Ich meine, Sie haben sich sogar da getroffen. Und Warhol hat dann Fotografien angefertigt. Und, ja, ich meine Fotografien, um dann nachher dieses Porträt, was er dann in Siebdruck gemacht hat und vervielfältigt hat. Was übrigens dann, was ich sehr, sehr schön fand, um diesen sozialen Aspekt auch zu betonen, die dann verkauft wurden für die Erdbebenopfer dieses furchtbaren Erdbebens, was es dann in Neapel auch gegeben hat. Also auch dann in so eine soziale Verantwortung zu gehen mit künstlerischen Mitteln, solche Dinge auch. Und was du sagst, auch in ökologischer Hinsicht, die Aktion, die man, glaube ich, damals gar nicht richtig verstanden hat, auf der Documenta in Kassel, diese, ich glaube, 4.000 Eichen zu pflanzen, jeweils mit so einer, oder 7.000 mit den Basaltsäulen dazwischen. Diese ganze Aktion ist ja nicht auf einmal geschehen, sondern die ist ja weit über seinen Tod hinaus. Ja. Ich meine, es war es vor einigen Jahren, dass sein Sohn Wenzel Beuys die letzte Eiche da gepflanzt hat. Also auch in Zusammenhängen von Nachhaltigkeit, wenn man so will, sogar von Ewigkeit zu sehen. Mhm. Und wie sehr das so eine Stadt verändern kann mit so einer ganz eigenen, vielleicht auch so zurückhaltenden Art von Kunst, wo der Künstler fast in diesem normalen Akt des Pflanzens verschwindet, aber doch massiv sichtbar ist durch diese Spuren und durch dieses Leben, was dort eingepflanzt wird. Ne?
Ja, also eigentlich ist der Begriff der Zeitskulptur, glaube ich, auch dem geschuldet. Also dass man im Grunde sagt, man macht jetzt nicht etwas, malt ein Bild, stellt es dahin und hofft, wenn man es irgendwie mit Farben gemalt hat und mit Untergründen, die lange halten, dass es eben die Zeit überdauert, sondern Kunst kann in dem Sinne auch wie bei Albers eben mit einem Forschungsinteresse verbunden sein oder mit einem Wiederforstungsinteresse, was ganz dringend nötig ist in unserer Zeit. Und auch tatsächlich mit der Wiederverwendbarkeit der Materialien, die man mal benutzt hat und die wieder antastet zum Beispiel. Ich meine, man kennt es von Malern, die auch ihre Bilder mal wieder übermalen. Ja. Also das kommt schon auch vor. Aber zum Beispiel in den Vitrinen sind ja nun wirklich eben Materialien versammelt, die aus seiner eigenen Werkbiografie stammen. Zum Beispiel der Rucksack bei einer Performance mit Namjoon Paik, Konzert für Makunas, wenn ich es richtig spreche. Ja. Und es gab eben auch den Rucksack bei einer Aktion von 1970 mit Daniel Spörri. Da stand Beuys in der Eat Art Gallery in Düsseldorf mit gerußtem Gesicht in einer Ecke auf einen Wanderstab gestützt, der da eben auch in der Vitrine landet und sagte immer wieder, ich bin ein armer Mann. Also das ist jetzt für diese Vitrine vielleicht doch auch ganz bezeichnend. Diese Aktion hieß Freitagsobjekt 1A gebratene Fischgräte. Und 1972, also 2 Jahre später, gab es dann eine kleine Box mit Buch dazu, eben ähnlich wie hier. Und 106 Seiten, kartoniert 18x5x23,8 und in 700 Exemplaren. Das ist ja nun wirklich hier ein originär einzelnes Exemplar.
Ja.
Gibt es irgendeine, hier steht auch schon bei Preis auf Anfrage bei dieser Box von 700 Exemplaren, gibt es irgendeine Idee davon, wenn etwas so singulär dokumentiert ist von einem so herausragenden Künstler, was das überhaupt, also dass es einen Wert hat, steht außer Frage, aber was hat das für einen Preis? Ich meine, wenn das bei dir landet, dann ist es ja, also das stelle ich mir vor, das ist Niemandsland. Also wie bestimmt man das?
Das ist ganz schwierig. Ich habe das gekauft vor ein paar Jahren und lange, lange liegen lassen, obwohl ich viel Geld dafür ausgegeben habe, weil ich einfach genau das nicht wusste. Und es ist manchmal so, wie bei guten Rotweinen oder so, manche Bücher und solche Objekte erst recht, haben ja auch eine gewisse Sperrigkeit. Also es ist jetzt nicht, dass sie das Auktionsverzeichnis nachgucken, wo auch immer, und dann bestimmen können, das ist jetzt das, der Anhaltspunkt, den man nehmen kann, sind die Preise, die diese Fotos in Einzelabzügen kosten. Da hat man schon mal ein Grundgerüst, weil das ein recht bekannter Fotograf ist, der auch viel Kataloge für Beuys fotografiert hat. Genau, Claudia Abate. Dann weiß man natürlich, was so einzelne Zeichnungen oder Handzeichnungen sind. Aber etwas, was so genuin mit der Entstehung eines Werkes zu tun haben hat, das ist schon außergewöhnlich. Von daher wäre mein Anliegen immer, dass das auch so in Museumshände kommt oder so, wenn die denn wollen, was nicht immer so der Fall ist. Aber ich werde zumindest probieren, das weiter dort anzubieten, um das halt in Hände zu bekommen, wo es einfach auch erforscht, ist jetzt vielleicht ein bisschen dick, aber zumindest gewertschätzt wird und wo man was nachvollziehen kann aus so einem was wir ganz zu Anfang hatten, aus einem relativ banalen Auftrag, etwas zu machen, bis hin zu dieser Aufstellung und der Interpretation, die von verschiedenen Seiten dazukommt. Da sind ja auch einige Briefwechsel da, wie das verstanden wurde. Und das finde ich schon extrem wichtig, weil das ist jetzt wirklich von dem Material ausgehend über diese Dokumentation im Foto bis hin zur Deutung im Grunde ein riesiges Spektrum, was da zusammenkommt, ja.
Ja, und im Privatbesitz macht das in meinen Augen gar keinen Sinn.
Nein,
wirklich.
Nein.
Also, weil,
man wird sich nicht ernsthaft diese Pläne an die Wand hängen und ins Regal zu stellen und sagen, da habe ich die aber und wenn Besuch kommt, holt es man raus.
Obwohl schon ein
also die Fotos goldener,
ja, für die Fotos ist noch ein Bilderrahmen mitgegeben. Ja, das ist ganz spannend. Also das heißt, man kann sich jedes einzelne der neuen Fotos in diesen Bilderrahmen legen.
Ja.
Also es ist schon wieder so etwas wie eine Ausstellung to go,
genau.
Also die eben...
Da zieht sich durch unseren Podcast.
Zieht sich durch unseren Podcast, also wirklich Blattwerke oder Werke, die im Grunde das Buch als singuläres Objekt gestalten, als Buchobjekt gestalten. Also dass sozusagen jemand da hingegangen ist. Hier steht auch noch Buchbinderei Dülmen.
Genau.
Friedrich Mann hat diese Schatulle angefertigt. Also da muss sich schon jemand wirklich überlegt haben, wie bewahre ich eigentlich die Erinnerung an diese Arbeit, an der ich teilgehabt habe, an der ich mitgewirkt habe, wie bewahre ich die eigentlich auf? Also das ist jetzt nicht nur in Aktenordner gewandert. Das,
auf keinen Fall.
Da ist vielleicht schon daran erfüllt, was man mit jeder Mensch, ein Künstler, also das war vielleicht sogar der Auftrag.
Ja, und es ist auch jenseits so von dem Phantom, was wir so in früheren Jahren hatten, irgendwie so Starschnittposter an die Wand zu hängen oder alle möglichen Zeitungsausschnitte zu sammeln, sondern es ist ja auch eine inhaltliche Auseinandersetzung. Es gibt da Vorträge und halt auch ein bisschen diese Erinnerung. Und ich finde das was ganz Kostbares, wenn das sowas halt auch aufbewahrt wird. Und das war ja auch eine der Ideen des Podcasts, solche Sachen mal zu zeigen, bevor sie dann, was vielleicht irgendwann passieren wird, dann verkauft wird. Und dann ist diese Geschichte auch wieder verloren und schlimmstenfalls irgendwo im Archiv in irgendwelchen Boxen wohlgehütet und konserviert aufbewahrt. Ne?
Interessant ist ja auch, wenn man das so als seine letzte Grabkammer betrachtet, die er sich da selber noch projektiert hat vor seinem Ableben, dass er, nachdem er sein Studium beendet hat, er hat ja auch in Düsseldorf studiert, bei Mataré unter anderem, und 1947, recht spät, also mit 26 Jahren, aber gut, er war im Krieg halt, also und hat 1951 sein Studium dort beendet und seine erste Arbeit danach war ein Grabstein. Heute für Dr. Fritz Niehaus. Also
gegen den Willen, glaube ich, von Mataré, der ihm damals gesagt hat, lass das um Himmels Willen.
Ja.
Ja, und da hat er sich aber dann durchgesetzt. Und bei Mataré fand ich ganz interessant, die Geschichte, da bin ich wirklich umgefallen, als ich das dann das erste Mal gesehen habe, Kölner Dom, auf der Westseite hat Mataré ja Türen gemacht. Und es ist ja so, dieser ganz vulgäre und oft gehörte Vorwurf gegen Boissier, da kann ja eigentlich gar nichts. Also er kann nicht vernünftig zeichnen, der ist kein guter Handwerker.
Was nicht stimmt.
Und das ist das genaue Gegenteil. Ich halte gerade seine Zeichnungen, die natürlich noch sehr so von Mataré und von Lehmbruck geprägt sind, aber gehört, finde ich, ganz fantastisch. Ich habe ich hatte das große Glück, dass Franz Josef van der Grind mein Kunstlehrer war. Der hatte einige Sachen, die jetzt in Moorland hängen, davon bei sich zu Hause hängen. Und das ist wirklich großartig, diese frühen Kreuze und alles, was man da auch auf einer der Zeichnungen sieht, die Braunkreuze. Und zurückzukommen zu Mataré. Mataré hat den Auftrag bekommen, wirklich an prominentester Stelle diese Türen zu machen. Und Beuys war derjenige, der die Mosaiken, die da drin sind, gemacht hat. Und die sind von einer derartigen Kunstfertigkeit und einer Großartigkeit in der handwerklichen Ausführung, dass auch diesen Punkt man getrost vergessen kann. Der konnte nichts oder so, Scharlatan. Also das sind wirklich Sachen, die ich auch eigentlich nicht mehr hören kann.
Ja, obwohl, wenn er gefragt wird, welches Werk ist Ihnen am besten gelungen, sagt Beuys dann ja darauf, der erweiterte Kunstbegriff.
Ja,
ne? Also
genau.
Eigentlich die Grundformel, unter der sich alle Kunst fassen lässt. Also sozusagen, er geht wirklich durch die Substanz, ist für ihn ein Medium. Also wo er sagt, naja, es hängt nicht immer nur daran, wie gut es gemacht ist, sondern vielleicht welche Intensität es mit sich bringt.
Jedenfalls.
Und das ist ihm bis heute auf jeden Fall gelungen, auch mit großen Fett- und Filzblöcken Anschlitt Tallow war ja auch Skulpturprojekt für Münster. Genau. Ich weiß gar nicht, wo stand das hier? Weißt du das noch? Ich habe es jetzt nicht mehr.
Ich glaube, das stand im Museum. Das war dieses Honigpumpen-Ding, ne?
Was nee, das da war in der Documenta. Nein, das waren diese, ich glaube, das ist sein größtes Werk mit Fettblöcken. Ich meine, es steht heute im, entweder in Mönchengladbach, Museum Abteiberg, ich bin mir nicht sicher. Also da gibt es natürlich berufenere als die, die wir jetzt hier vor dieser Schatulle sitzen. Und du sprachst von den Zeichnungen, die dem auch beigegeben worden sind. Könnten die von Beuys selber sein?
Zeig sie doch mal. Die sind ganz sicher davon. Also man sieht da auf diesen Zeichnungen, diesen Schriftzug, da, das wäre vielleicht auch noch eine Erwähnung wert, mit dem Anarchasis Claude. Und er hat sich häufig als Josef Anarchasis Claude Beuys identifiziert. Das ist also ein Schriftzug und das ist so die klassische Handschrift von ihm. Ein anderes...
auch aus Kleve ist der, ne?
Genau. Das ist so ein Baron gewesen, der begeistert von den Idealen Anarchasis Claude nach Paris gegangen ist. Und in dem Tribunal saß, was für die Verurteilung des Königs zuständig war in den Revolutionszeiten, der bekanntermaßen guillotiniert wurde. Und das gleiche Schicksal ereilte den Anarchasis Klotz dann auch wenige Jahre
später. Auch den Anarchisten.
Genau.
Die Geister, die man rief.
Genau. Aber er hat, ja, ich glaube, du hast da was zu dem Gedanken, den Anarchasis Klotz da geäußert hat, also dieses Menschen...
Ja, Redner des Menschengeschlechts. Ich bin da nicht bewandert weiter. Also prominenter Verfechter der universellen Gültigkeit der Menschenrechte. Er ist mir jetzt auch im Zusammenhang mit Beuys erst über den Weg gelaufen. Ja. Und ja, ob jetzt Kleve das verbindende Glied dabei ist, weiß ich nicht. Aber es gab ja während und um die Französische Revolution herum viele Protagonisten, die man sich wählen konnte. Ja. Und das taucht ja auch... in der bildenden Kunst immer wieder auf.
Ja.
Also.
Und die frappierende Parallele war, glaube ich, dass Beuys hatte dann ja später auch in der Zeit noch, als er die Professur in Düsseldorf hatte, im Kurhaus, was jetzt ein wunderschönes Museum geworden ist, übrigens in Kleve gegenüber vom Tierpark, sein Atelier. Und also in Steinwurfweite davon hat dieser Anarchasis Klotz gewohnt. Und da macht das dann natürlich auch mit dieser Skulptur von dem Kopf einen Sinn, makabrerweise. Also das, was nach dem Guillotinieren dann abfiel, hat er halt, weil er sich sehr damit identifiziert hat,
dann Kopf in diesem weit Trinkel, Wurf entfernt.
Genau. Identifiziert. Und er hat bei einer Performance, wo genau kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, hat er aus der Biografie, die in den 60er Jahren über den Anarchasis Klotz erschienen ist, auch rezitiert. Hat sich also sehr damit identifiziert, auch mit der Idee halt eines Weltbürgertums. Also was Klotz in der Zeit, glaube ich, besonders gemacht hat, war, dass er gesagt hat, das sind nicht nur Ideale der Französischen Revolution, sondern das sind weltweite Ideale, auch hinaus in die Welt der Feinde oder der außerseeischen Gebiete oder was auch immer. Also war er von absoluter Gleichheit und Brüderlichkeit überzeugt, hat dafür gekämpft und genau das hat ihm dann nachher die Rübe gekostet. Ne?
Und wo du gerade das Atelier erwähnst, die Van der Grintens haben ihn ja auch zuerst gesammelt und haben seine erste Ausstellung auf der Kranenburg ausgerichtet. Kranenburg, genau, und haben auch, glaube ich, ihm ein Atelier gestellt. Ne? Ist es das Atelier gewesen?
Na, das war, er hatte einen Verlobungsring, so ist zumindest die Geschichte, an eine damalige Freundin, Verehrte, geschickt und die ist zurückgekommen. Und dies und einige andere Faktoren in seinem Leben hatten wohl eine große Lebenskrise hervorgerufen. Und die Van der Grintens, die er von der Schule kannte, die haben in Kranenburg, das ist so ein kleiner Ort kurz vor der Grenze zu den Niederlanden, haben die einen Bauernhof, wo ich ein, zwei Mal auch zu Gast war, wo man auch im Innenhof noch sehen kann, dass Beuys also Zeichnungen an die Wand gemacht hat, sich erholt. Und die Mutter van der Grin, also die Oma der Brüder van der Grin, die hat immer gesagt, das Beste für dich ist, wenn du erstmal aufs Feld gehst arbeiten. Und da hat er also diese Feldarbeit gemacht, hat viel gezeichnet in der Zeit und hatte dann aber schon Kontakt zu Sielmann. Mhm. Hat also sehr viel naturkundliche Sachen gemacht und hat auch, das berichtet er zumindest, oder ich glaube Stachelhaus berichtet das, als die Bücherverbindung war und er selber eigentlich noch in der HJ war, in Kleve den Linné bei der Bücherverbrennung gerettet aus dem Feuer. Und das hat ihn also in mehrfacher Hinsicht sehr stark geprägt, also dieses sehr stark naturkundliche Interesse und ja, diese Verbundenheit, was dann nachher auch dazu führte, wenn man jetzt einen weiten Bogen spannt, zu seinem Interesse an Rudolf Steiner und den Anthroposophen.
Mhm. Über also die so ein, Bienen, das hat Bienen, ihn
genau,
mit sehr interessiert.
Ja. Genau.
Das taucht ja recht früh auf. Ich kenne das ja. Noch von Janus Cornelis, der ja. eben mit Papageien auch in Ausstellungen ja. und Pferden gearbeitet ja. hat. Aber bei seinen Performances, ein Pferd ist mit auf der Bühne, ja. dann der Kojote, mit dem er da vier Tage zusammengelebt hat in Amerika.
Ich erkläre dem toten Kaninchen.
Den toten Hasen die Bilder erklären. Ja, genau. Also sozusagen ja. das natürliche Material, in ja. Anführungsstrichen, ja. Bis hin dann zu Fett und Filz, spielt ja. seit Beuys einfach immer eine Rolle. Und das ist, soweit ich weiß, einfach neu gewesen.
Völlig. Und es ist immer die Geschichte, du hast das gerade schon kurz angedeutet, dass er ja Stukaflieger war auf der Krim.
Abgestürzt.
Abgestürzt, ja. genau. Und seine Erzählung darüber war, dass er halt, ich glaube, 7 oder 9 Tage von den Tataren dort, also als dem Nomadenvolk damals.
8.
Genau, 8 gepflegt wurde und halt eingewickelt wurde mit Filz und Fett, ja. damit die Wunden heilen. Und deswegen der banale Grund eigentlich auch, dass er einen Hut getragen hat, weil er hatte eine Schädelplatte, weil halt der Schädel selber also nicht eingeschlagen, aber gebrochen war. Und also hat er sehr schwer gelitten und auch nie sein Leben lang da Beschwerden gehabt. Und die andere Erzählung, heute sagt man eher, es gab einen Bericht, dass er sofort gerettet wurde, ins Lazarett kam oder so. Aber nehmen wir es mal, wie es ist. Also, dass er aus dieser Behandlung und aus dieser Erfahrung von Fett und Filz Energie gezogen hat. Das ist ja, hat sich ja immer wieder in seinem Werk dann gefunden, dass aus so Materialitäten Energie aufnehmen, speichern und wieder abgeben können. Und das haben wir ja dann auch bei seinen italienischen Sachen mit der Capri-Batterie oder sowas. Mhm. Das sind immer wieder Sachen. Und das finde ich höchst interessant. Und das finden wir halt jetzt auch mit diesen Kupferabnehmern hier im Palazzo Regale. Das, was also die überdimensionierten Stromquellen abnimmt.
Wobei ja, wenn man sich mit Farben beschäftigt, also Materialität ist ja für jeden Künstler letzten Endes wichtig, sogar eben noch für Beuys. Also da ist es dann vielleicht gar nicht mal ein Kategorienwechsel, wenn man eben sagt, ich nehme jetzt mal statt Farbe tatsächlich Materialien, die ich vorfinde. Landart ist dann ja auch gefolgt. Also Kochen wurde zu Kunst. Ich denke,
aber als Initiation denke ich schon. Also das mit der erstmaligen, ich wüsste jetzt nicht, dass vorher noch mal jetzt Fett und Filz so benutzt wurde. Und da geht man ja auch in den ganz ausdrücklich organischen Bereich rein. Mit allen konservatorischen Problemen. Ne?
Ja, aber wenn man den Kunstbegriff eben in seinem Sinne weiter fasst, dann ist es wahrscheinlich schon was Aborigines machen, was im Grunde sozusagen die Indigenen als Ausdruck, der jetzt vielleicht erstmal nicht zweckgebunden ist. Also das ist ja vielleicht letzten Endes das, worauf es hinaus will, dass man im Grunde sagt, man geht eigentlich forschend in diese Welt und diese Forschung kann eben auch Kunst sein.
Ja.
Man hat eine Fragestellung an die Welt und mit dieser Fragestellung nähert man sich ihr und hebt im Grunde etwas, was vorher so nicht da war und hat Ideen davon, wie Zusammenhänge funktionieren. Honigpumpe am Arbeitsplatz zum Beispiel. Also Thomas Saraceno zum Beispiel arbeitet heute mit Spinnen, die im Grunde während der Ausstellung nicht alle Spinnen spinnen Netze, die tun es aber. Ja. Also das sind Dinge, Rosemarie Trockel arbeitet mit dem Bentheimer Landschwein. Ja.
Also das ist oder mit Hecken hier am Aasee. Ne? Ja.
Oder mit Hecken. Also es ist sozusagen, es hat sicherlich Schule gemacht.
Ja.
Aber es war vielleicht auch schon vor Beuys da. Also es ist vielleicht, wenn man sich als Künstler in dieser Welt begreift, etwas, worauf man kommt. Deshalb will ich sozusagen nicht sagen, es leitet sich alles so von einem Vorbild ab.
Nein.
Sondern... Und Beuys,
aber es hat den Platz geschaffen, glaube ich, so kann man sagen.
Beuys war eben einfach so gut, dass er das schon sehr weit denken konnte und auch umgesetzt hat. Ja. Ich war sehr angetan davon. Ich habe, glaube ich, fast jedes Referat meines Philosophiestudiums mit einem Gedicht eröffnet, das ich einmal Beuys zugeschrieben habe, beziehungsweise Lehmbruck. Das war bei der Verleihung des Lehmbruck-Preises.
Ja, tolle
Rede. Eine sehr tolle Rede, noch heute auf YouTube abzurufen, wenn man möchte.
Check das aus, sagen die modernen Podcaster.
Check das aus, aber auf jeden Fall müsst ihr machen. Ich weiß aber inzwischen, das ist ein italienischer Dichter, den er da zitiert. Pietro Antonio Metastasio, 1698 bis 1782 gelebt. Damit beendet er diese Rede kurz vor seinem Tod zur Verleihung des Lehmbruck-Preises und ich finde es immer noch sagenhaft gut, nicht weil es so, es macht lauter Dinge mit Worten, die einen heutiger Dichter nicht mehr tun würde, aus gutem Grund nicht, und ist trotzdem so intensiv geblieben, dass ich es noch zitieren mag. Magst du es hören?
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein schöner Abschluss, finde ich.
Schütze die Flamme. Schütze die Flamme. Denn schützt man die Flamme nicht. Ach, ehe man's erachtet, löscht leicht der Wind das Licht, das er entfachte. Brich dann du, ganz erbärmlich Herz, stumm vor Schmerz. Ich möchte dem Werk von Wilhelm Lehmbruck seine Tragik nicht nehmen. Damit beendet Joseph Beuys seine Rede zur Verleihung des Lehmbruck-Preises. Fini.